Domradio Reisen
mit Heike Sikuni, hallo. Ja, und heute geht es in Domradio Reisen um das Pilgern. Zurzeit findet ja in Köln die Domwallfahrt statt und da gibt es den wohl kürzesten Pilgerweg überhaupt, nämlich einmal durch den Dom zum Schrein der Heiligen Drei Könige und wieder zurück. Es gibt natürlich Pilgerwege, die sind viel, viel länger, die führen hunderte von Kilometern durch unterschiedliche Länder und man kann natürlich auch nicht nur zu Fuß pilgern, sondern per Bus, per Kreuzfahrtschiff oder Fahrrad. Wir stellen Ihnen heute unterschiedliche Pilgerwege, aber auch Pilgerarten vor und gleich geht es erstmal um einen Klassiker, den Jakobsweg und zwar zu Fuß. Schön, dass Sie mitgehen. Heute geht es in Domradio Reisen ja um das Pilgern und da gibt es immer wieder viele Menschen, die auf dem Jakobsweg gehen. Es wird viel darüber berichtet und doch kann jeder dieser Pilger auch immer wieder von neuen Erkenntnissen und Erlebnissen erzählen. Und eine dieser Pilgerinnen, die in diesem Jahr ihre zweite Etappe geschafft hat, ist Kantrin Becker. Sie ist Redakteurin der Kirchenzeitung hier in Köln. Letztes Jahr ist sie schon von Köln nach Trier gewandert, 2 Wochen lang. Und in diesem Jahr ging es dann von Trier nach Lothringen, genauer gesagt nach Clairvaux. Wieder 2 Wochen war sie unterwegs und davon wird sie uns jetzt erzählen. Schön, dass Sie da sind, Frau Becker.
Ich freue mich, danke.
Wie war denn die zweite Etappe?
Sehr, sehr schön. Es war ein ganz abwechslungsreicher Weg, der viel durch die Natur führte, über Felder und durch Wälder und an der Mosel entlang, an kleinen Bächen entlang, oft über die Höhe mit tollem Weitblick, was ich sehr mag, durch kleine Dörfer, durch Städte, also 2 tolle Wochen.
13 Etappen waren es. Die längste Etappe war, haben Sie mir gesagt, 41.
41 waren es am Ende, die auf dem Tacho standen.
Und wie schafft man das?
Gut. Das Schöne ist, man geht ja beim Pilgern ohne Zeitdruck. Weil ob ich um 4 an meinem Etappenziel für den Tag ankomme, um 6 oder um 8, ist eigentlich erstmal völlig egal. Wenn man eine so lange Strecke vor sich hat, sollte man sicher nicht zu spät losgehen. Und dann kann man Pausen machen, wie man Pausen braucht und die Zeit genießen.
Mhm. Ein ganz langer Weg führte ja durch Lothringen, das werden viele gar nicht kennen, zumindest nicht, wenn man zu Fuß da durchgeht. Was genau ist das für eine Gegend?
Also ich muss gestehen, ich selber kannte es vorher auch nicht, überhaupt kannte ich Frankreich nicht, war nur einmal in Paris gewesen. Und Lothringen speziell ist eine sehr arme Gegend, sehr landwirtschaftlich geprägt. Die Dörfer dort waren aber auch wirklich klein und alt und in einem schlechten Zustand, sage ich mal. Viele Kirchen waren auch wirklich am Verfallen, Schimmel drin. Und ja, da sieht man schon, dass die Gegend von der Landwirtschaft, die sie da betreibt, kaum leben kann.
Und sie ist ja auch nicht besonders dicht besiedelt.
Nee, das kommt noch dazu. Es waren also 2 Etappen zum Beispiel dabei, die durch eine Gegend führten, wo weniger als 10 Einwohner pro Quadratkilometer leben. Das ist wirklich wenig, wenn man sich vor Augen führt, dass es selbst in Mecklenburg-Vorpommern 78 sind.
Das muss man ja dann auch bei der Planung berücksichtigen. Haben Sie denn trotzdem auch immer wieder Stellen gefunden, wo Sie mal was zu essen kaufen konnten oder vor allem, wo Sie übernachten konnten?
Das Übernachten, da habe ich mich schon vorher von zu Hause aus drum gekümmert. Das ist, man kann natürlich auch wirklich in dem Sinne pilgern und sagen, ich lasse es auf mich zukommen und es wird sich was ergeben. Das ist aber der Luxus, den ich mir gönne. Ich möchte morgens wissen, wo ich abends schlafe. Das habe ich also vorgeplant gehabt. Wo ich wann esse, natürlich nicht. Und da hat sich auch gezeigt, das klappt nicht immer unterwegs. Also seinen eigenen Proviant sollte man schon dabei haben. Vor allen Dingen auch, was Wasser angeht. Das Essen ist ja gar nicht das Schlimme. Mal einen Tag nicht zu essen, ist nicht wild. Aber wenn man pilgert, braucht man schon ausreichend Flüssigkeit. Und im Zweifel heißt es dann eben klingeln und freundlich fragen, kann ich bei Ihnen mal was Wasser bekommen?
Und das hat geklappt?
Das hat super geklappt. Die Leute dort in dieser Gegend waren so freundlich, so hilfsbereit, wie ich das hier wirklich lange nicht erlebt habe.
Vielleicht, weil es auch so wenige sind. Die haben sich gefreut, wenn jemand vorbeikam.
Ja, tatsächlich. Also es gab eine Begegnung in einem ganz kleinen Ort. Ich saß auf einer Bank und ruhte mich ein bisschen aus. Und es kam erst ein Hund an und dann freundete ich mich mit dem Hund an. Dann kam irgendwann das Herrchen hinterher und dann gab es den üblichen Schnack, sag ich mal. Woher, wohin, was ist heute das Etappenziel? Und ja, noch ein bisschen über den Ort geredet, über das Wetter geredet und dann bin ich weitergegangen. Und als ich am Etappenziel ankam, das war eine Pilgerherberge, die vom Pfarrer der Gemeinde dort betrieben wurde, brachte der mir Essen mit, Brot und Obst und ein kleines Päckchen mit Torte und sagte, das wäre von meinem Bewunderer aus dem Ort, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich habe das erst überhaupt nicht kapiert. Da hatte dieser Mann den Pfarrer, als der dann durch den Ort fuhr, angehalten und ihm das für mich mitgegeben. Da war ich so gerührt.
Da fühlt man sich aufgehoben wahrscheinlich.
Ja.
Sie haben ja gesagt, da haben Sie jetzt in der Pilgerherberge gewohnt, geschlafen. Wie sah es sonst aus mit Übernachtungen dann?
Das war eine bunte Mischung. Also Pilgerherbergen, wie man sie aus Spanien kennt, gibt es auf dem Wegstück eigentlich gar nicht. Teilweise habe ich privat übernachtet. Oft in Unterbringung, würde man vielleicht Fremdenzimmer zu sagen, Gästezimmer, in kleinen Pensionen, auch mal in einem Hotel. Ich habe auch mal im Pfarrsaal auf dem Feldbett geschlafen. Also was möglich war.
Und trifft man denn, wenn das so eine einsame Gegend ist, überhaupt andere Pilger?
Wenige. Ich habe diesmal zwei Pilger getroffen, die mit dem Rad unterwegs waren. Und zwei, die auch zu Fuß auf der Strecke waren. Die eine, das war eine pensionierte Grundschullehrerin, die auch alleine unterwegs war. Und das, muss man sagen, obwohl sie im Wald Angst hatte. Und zwar jetzt nicht nur so ein Unwohlsein, hier ist es ein bisschen dunkel im Wald, die hatte richtig Panik. Und hat sich dann tierisch gefreut, mich zu treffen, dass wir zwei Etappen zusammengehen konnten. Aber sie hat erzählt, dass sie zu Hause halt vor der Wahl stand. Ja, es wollte keiner mit, es passte zeitlich nicht, das Gehen war den Leuten zu viel. Mache ich es jetzt alleine oder lasse ich es dann ganz? Und sie hat sich gedacht, dann machst du es alleine, der Angst zum Trotz.
Und Sie waren ja auch jetzt schon zum zweiten Mal alleine unterwegs. Ob das vielleicht auch bei der dritten Etappe so sein wird, darüber reden wir gleich weiter in Domradio Reisen. Katrin Becker war gerade 2 Wochen unterwegs auf dem Jakobsweg. Diesmal ging es los von Trier Richtung Clairvaux in Frankreich. Und Sie waren dieses Mal, wie auch schon beim letzten Mal, ganz klassisch allein unterwegs. War das jetzt beim zweiten Mal anders, leichter als beim ersten Mal?
Ach, leichter würde ich nicht sagen. Ich habe schon beim ersten Mal gemerkt, ich kann das gut. Also ich kann gut Zeit mit mir verbringen und ich langweile mich nicht mit mir selber und ich habe keine Angst, dass ich allein den Weg nicht finden könnte oder so. Das alles klappt prima. Was ich diesmal stärker empfunden habe, ist, dass es vielleicht auch schön wäre, es mit jemandem teilen zu können. Weil man sieht so viele schöne Dinge oder hat schöne Begegnungen und denkt, das jetzt mit irgendjemand anders zusammen wäre vielleicht auch schön.
Also ist das vielleicht auch so eine Entwicklung, die man macht? Ich habe jetzt schon gelernt, ich kann alleine, ich muss aber nicht, dass es beim nächsten Mal einfach auch schon wieder anders sein könnte, das Pilgern auf dem Jakobsweg?
Das könnte sein. Es ist wirklich, glaube ich, für jeden anders. Manche werden es vielleicht genau andersrum machen und erstmal eine Freundin mitnehmen oder einen Freund mitnehmen und dann, wenn sie feststellen, dass mit dem Gehen klappt und mit dem Rucksack tragen und mit allem, vielleicht traue ich mich das auch alleine. Also jeder für sich wird da seinen Weg finden.
Auf alle Fälle wussten Sie ja schon mal, Sie können das, Sie finden den Weg und Sie können auch so lange wandern und so, weil Sie das ja im letzten Jahr schon gemacht haben. Wie sah denn jetzt die Vorbereitung beim zweiten Mal anders aus? Kam zum Beispiel was in den Rucksack, was vorher nicht drin war oder umgekehrt? Haben Sie einfach auch schon Sachen weggelassen?
Was diesmal reinkam, was vorher nicht drin war, war ein Schlafsack, weil ich diesmal auch Unterkünfte halt vorgeplant hatte, die nicht so komfortabel waren wie eben das Feldbett im Pfarrsaal oder eine Nacht mal auf dem Campingplatz in einem kleinen Wohnwagen. Da brauchte ich dann einen Schlafsack. Weglassen musste ich nicht viel, da hatte ich schon beim ersten Mal relativ spartanisch gepackt. Und andere Vorbereitungen, gab es auch. Ich hatte die hehre Absicht, mein Französisch vorher ein bisschen aufzufrischen. Dazu ist es natürlich nicht wirklich gekommen. Es musste auch so gehen.
Hätte man vielleicht ein paar Vokabeln während des Gehens noch lernen können?
Habe ich. Das geht ja dann doch tatsächlich relativ schnell. Ich hatte Bedenken, weil es Ewigkeiten her ist. Ich habe es in der Schule gelernt und danach nie mehr gebraucht. Aber wenn man in dem Land ist, wenn alle Menschen um einen herum diese Sprache sprechen, kommt man relativ schnell wieder rein. Es fehlen immer noch viele, viele Worte, aber dafür gibt es Hände und Füße und es geht.
Und Sie laufen ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch häufiger oder beziehungsweise noch länger durch Frankreich Richtung Santiago de Compostela. Jetzt sind Sie ein paar Wochen schon wieder im Alltag und arbeiten. Was bleibt dann von 2 Wochen Pilgern?
Was bleibt, ist die schöne Erinnerung an eine Zeit ohne jeden Termindruck, ohne Verpflichtungen. Also es ist ja, im Alltag ist es ganz oft so, dass man sich morgens schon überlegt, okay, was muss ich heute alles machen? In welcher Reihenfolge muss ich das machen? Ach, da darf ich nicht vergessen, den musst du noch anrufen. Dann machst du besser das zuerst, sonst kommst du da zu spät. Und all dieses Organisieren entfällt. Und es geht vor allen Dingen beim Pilgern auch ohne. Genauso wie es ohne ganz viele Dinge geht, die man so meint, immer um sich haben zu müssen. Und dieses mit ganz wenig klarkommen und auch ohne großes Programm klarkommen, das kann man auch ein Stück weit mitnehmen in den Alltag und sich dann in einer ruhigen Minute immer wieder hinsetzen, mal durchatmen und sagen, Moment mal, mach dir mal keinen Stress, kriegst du schon hin.
Wir stellen ja heute in Domradio Reisen noch andere Formen des Pilgerns vor. Da kann man mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sein oder mit dem Bus. Aber wenn ich Sie jetzt so richtig verstanden habe, dann ist für Sie das Pilgern eigentlich mit dem Wandern verbunden.
Ja, ist es. Es ist so ein Kopf aus, Füße an Prinzip. Und schon mit dem Fahrrad wär ich mir, glaube ich, zu schnell. Es ist ja auch viel, dass man seinen Gedanken hinterherhängt beim Gehen und dass man Kleinigkeiten auch am Wegesrand entdeckt, die vielleicht ein Radfahrer schon nicht mehr sehen würde.
Und jetzt ist Pilgern ja auch was anderes wieder als Wandern eigentlich. Welche Rolle spielt dann so die Spiritualität bei Ihnen?
Man sagt ja, beim Pilgern beten die Füße. Also es ist schon natürlich, dass man jeden Morgen losgeht mit einem Stoßgebet, lass das alles heute klappen. Und es ist im Grunde, kommt es von innen. Also ich brauche gar kein Pilgerbuch mitnehmen, wo fromme Gedanken drin stehen oder so. Weil wenn man 10 Stunden mit sich durch die Landschaft geht, dann ist das spirituell genug.
Und ist das große Ziel wirklich, irgendwann mal anzukommen in Santiago de Compostela?
Ist es, wobei eigentlich gar nie Santiago mein wirkliches Ziel war, sondern das Ende der Welt, Finisterre. Also wenn, dann will ich auch das letzte noch Stückchen noch gehen.
Dann, ja.
Darauf kommt es dann nicht mehr an, aber so die Vorstellung, da am Meer zu stehen.
Und haben Sie eine Idee, wenn Sie in dem 2-Wochen-Rhythmus weitergehen, wie viele Jahre Sie dann noch brauchen?
Nein, auch das lehrt das Pilgern, nicht zu weit nach vorne zu schauen. Was weiß ich, was kommt.
Was weiß ich, was kommt, hat Katrin Becker, Redakteurin bei der Kirchenzeitung hier in Köln. Sie hat uns erzählt von ihrer vorläufig letzten Etappe auf dem Jakobsweg von Trier nach Clavaux. Vielen Dank dafür.
Gerne das.
In Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs mit Pilgern und das sind Menschen, die auf dem Weg zu Gott, zu Gottes Erfahrungen oder ihrer eigenen Spiritualität sind. Umso erstaunlicher, dass man sich auch auf einer Heidenstraße auf Pilgersfüßen bewegen kann. Diese Heidenstraße ist gleich vor der Haustüre Kölns. Es ist ein alter Fernhandelsweg, der auch durch das Sauerland führt. Und dort sind eben Pilger unterwegs, was manchmal für kuriose Begegnungen sorgt.
Mit Pilgermuschel haben wir eine Pilgerwanderung mit der Gemeinde gemacht. Und dann kamen uns Leute entgegen, die haben gesagt, ob wir von der Firma Shell wären, ob wir einen Betriebsausflug machten.
Annemarie Schmoranzer lächelt, als sie die Geschichte erzählt. Sie trägt ihre Jakobsmuschel an einem Band vor der Brust und steigt den alten Hohlweg hinauf. Natürlich kommt sie nicht von der Firma Shell. Nein, sie ist Pilgerin. Auch auf ihrem Rucksack ist eine Jakobusmuschel aufgenäht. Schon im Mittelalter waren Pilger auf diesen alten Hohlwegen unterwegs. Belege dafür gibt es viele, erklärt Herbert Schmoranzer und deutet zum Wegesrand.
Beispielsweise hier die Jakobuskapelle, direkt am Wege. Dann in Winterberg gibt es eine Jakobuskirche. In Dünschede ist eine Muschel gefunden worden. In Attendorn ist sogar ein Pilgergrab gefunden worden. Auf diesem Skelett lag eine Muschel drauf. Das sind so die Hinweise.
Doch nur die wenigsten Menschen, erklärt das Ehepaar, wissen, dass es diese authentischen Pilgerwege hier im Sauerland gibt. Wege, die ursprünglich als Handelsrouten genutzt wurden.
Das war die damalige Infrastruktur. So wie wir heute eine Infrastruktur haben mit Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen, so gab es da auch schon Unterteilungen. Und dieser Fernweg, beispielsweise die Heidenstraße von Leipzig nach Köln, das könnte man bezeichnen als eine Autobahn.
Und diese mittelalterliche Autobahn nutzten eben auch die Pilger. Das Ehepaar Schmoranzer hat mittlerweile viele Hinweise dafür zusammengetragen und geforscht. Historische Karten des 17. und Urkatasterkarten des 19. Jahrhunderts wurden gewälzt. Das alles hat Spuren hinterlassen.
Und dann hatte ich den Jakobusbacillus. Der ist also gut ansteckend, aber nicht gefährlich. Und so bin ich dann hängen geblieben. Ich hatte einiges gesammelt und habe dann versucht, ob es nicht Interesse gibt, dass man das also mal publiziert, weil es in der Literatur nichts gab.
Das Ergebnis sind Pilgerbücher mit detailliertem Kartenmaterial. Und mehr noch, das Ehepaar hat sich stark gemacht für Wegmarkierungen. Heute entdecken Wanderer immer wieder die gelbe Muschel auf blauem Grund. Ein Zeichen dafür, dass man auf einem authentischen Pilgerweg unterwegs ist. Und überhaupt mausert sich die alte Heidenstraße zum Camino.
Es gibt inzwischen auch hier einige Gasthöfe und kleine Pensionen, die also einen Rabatt geben, wenn man einen Pilgerausweis vorlegt.
Und auch den haben Annemarie und Herbert Schmoranzer natürlich, denn sie waren auch schon auf dem echten Camino in Spanien unterwegs. Aber der muss es gar nicht unbedingt sein, sagen sie, und kehren in eine der vielen Jakobuskapellen am Wegesrand ein. Überhaupt, der Weg ist das Ziel und das muss nicht zwangsläufig ein spanischer sein.
Man kann sich zum Beispiel durch dieses Gehen auf Pilgerwegen auch viele Sorgen mal ablaufen. Man kann mit sich mehr ins Reine kommen, man hat Zeit zu überlegen, ist aus der Hektik raus.
Jeder Mensch hat eine Sehnsucht und merkt immer wieder im Alltag, dass das, was er angestrebt hat, noch nicht das Letzte ist.
Pilgern auf dem Jakobsweg bedeutet ja auch, anders zurückzukehren, als man losgezogen ist. Das kennen Sie von den Heiligen Drei Königen. In der Bibel heißt es, sie zogen auf einem anderen Weg zurück. Im übertragenen Sinne anders, weil sie das Jesuskind gefunden hatten.
Ja, und wer sich über diesen Pilgerweg Heidenstraße von Schmalenberg bis Marienheide informieren möchte, der kann das tun und auf zwei Pilgerführer zugreifen, die im Bonifatius Verlag Paderborn erschienen sind. Wandern und Pilgern auf der Heidenstraße heißen sie. Verena Tröster hat es für uns schon mal ausprobiert. Auf unserer Reise zu und auf Pilgerwegen führt die Reise jetzt nach Kärnten und wer da unterwegs ist, der trifft sehr schnell auf eine dort berühmte Frau des Mittelalters, die heilige Hemma. Um 1000 herum hat sie gelebt, als Witwe stiftete sie ihr Vermögen für den Bau neuer Kirchen und noch heute wird sie als Landesheilige verehrt. Im Dom zu Gurk, da liegt sie in der Krypta begraben. Der Sarg ist seit Jahrhunderten ein Ziel vieler Pilger und viele Hemma-Pilgerwege, die durchziehen Kärnten und sie führen natürlich alle nach Gurk. Aber starten tun sie zum Beispiel auch in der benachbarten Steiermark.
Wir befinden uns auf einer Etappe des Hemma-Pilgerweges, die in Stift Admont in der Steiermark beginnt und eben in Gurk endet, wobei beide Klöster Stiftungen der Heiligen Hemma sind. Die Etappe beträgt 7 Tage. Hat eine sehr anstrengende Bergwertung dabei. Es gibt in der Steiermark, wenn man vom Donnersbachtal nach Oberwölz wandert, circa über 1000 Höhenmeter zu bewältigen. Und das Schwierige daran ist, man hat auf einer Länge von 30 Kilometern also absolut keine Einkehrmöglichkeit.
So anstrengend geht es natürlich nicht auf allen Etappen der Hemma-Pilgerwege zu. Hier auf dem letzten Teilstück vor dem Ziel ist es eher idyllisch, auch weil es meist bergab geht am Rande der Gurker Alpen Richtung Gurk. 7 Hemmerwege treffen in Gurk zusammen, seit 2006 sind sie neu ausgeschildert. So auch der Weg vom Kloster Admont in der Steiermark hierher rüber. Vor allem aber 2 Wege aus dem Süden gibt es schon seit dem Mittelalter. Sie beginnen im heutigen Slowenien.
Man spricht in dem Zusammenhang ja auch von der Krainer Wallfahrt. Krain ist eine Region in Slowenien, also jenseits südlich des Leubelpasses. Dort besaß die Heilige Hemma auch große Güter. Und sie wollte eine Kirche gründen und man hat sie damals aus dem Ort Bischoflack vertrieben. Die Folge waren dann jahrelange Missernten, worauf die Bevölkerung nach Gurk gepilgert ist, um Sühne zu leisten und Buße zu tun. Und es hat sich dann wirklich so eingebürgert, dass bis in das Jahr 1938 die Menschen wirklich jedes Jahr nach Gurk gegangen sind.
Erzählt Monika Geschwandner-Elkins unterwegs. Sie führt Gruppen über die Hemma-Pilgerwege und hat alle Routen in einem Buch detailliert beschrieben. Einmal am Tag ist unterwegs auf solch einer Pilgertour eine Andacht. Kirchenführungen stillen das kulturelle Interesse der Pilger. Es geht gesellig zu, aber die Motive der Pilger sind doch sehr verschieden.
Es gibt Menschen, die sehr religiös sind und aus dieser Motivation heraus pilgern wollen. Es gibt aber dann auch viele Leute, die wirklich pilgern, weil sie erst auf der Suche sind. Manche sind aus der Kirche ausgetreten, haben aber doch den Kontakt nicht ganz verloren und versuchen, durch das Pilgern hier wieder Anbindung zu finden. Manche nehmen ihre Probleme mit nach Gurk, um das aufzuarbeiten unterwegs. Manche gehen aber auch los einfach mit einer Bitte. Immer wieder geht es also eben um Erkrankungen im Familienkreis, wo man dann während dieser Pilgerzeit wirklich gemeinsam um die Genesung eines lieben Menschen bittet.
Die Neubelebung der Hemmer Pilgerwege in Kärnten ist eine Initiative vieler, vor allem auch der Kirche. Die Diözese Gurk weiß um die Attraktion der Landschaft und Kultur, weiß auch um die Attraktion des heutigen Pilgerns.
Wir spüren die Sehnsucht auch der Menschen nach Entschleunigung, nach Besinnung, nach Selbst- und nach Gottfindung. Und mit diesem Programm der vielen Pilgerwege in Kärnten und der Belebung dieser Pilgerwege wollen wir den Menschen auch ein Stück weit helfen, sich selbst und Gott näher zu kommen.
Roland Stadler ist in der Diözese Gurk für Tourismus, Pastoral, Pilgern und Reisen zuständig. Am Telefon hilft er ganz praktisch den Pilgern bei Übernachtungsfragen oder er bildet auch Pilgerbegleiter aus. Nach 7 teils heftigen Tagesetappen und insgesamt gut 170 Kilometern empfangen die Glocken des Gurker Domes die Pilger.
Sie kommen an mit Blasen an den Beinen, an den Füßen, oft auch sehr müde und erschöpft, freuen sich besonders an heißen Tagen, dann sich einfach auszuruhen im Schatten und in der Stille des Domes.
Prächtig und mächtig steht er da im romantischen Tal. Der eisenhaltige Kalk, damals das Baumaterial, verleiht ihm güldenen Glanz. Nach außen rein romanisch ist in den folgenden Jahrhunderten manch kostbare Ausstattung im Dom dazugekommen. Aber letztlich ist das Ziel der Pilger die Krypta unten. Ein mystischer Raum mit 100 Säulen. Dort ist das Grab der Hemmer.
Ja, in der mittleren Öffnung, da erkennt man schon den Sarkophag von der Hemmer. Also in diesem Sarkophag liegen die Gebeine der Heiligen drin und er wird getragen von 2 Frauenköpfen. Da ist einer links und einer rechts versteckt, aber in der Mitte erkennt man einen Männerkopf. Also insgesamt 3 Köpfe, die den Sarkophag tragen, hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar, wenn die Pilger nach Gurk kommen, dass sie einfach besser unter dem Sarkophag hindurchkriechen.
Die heilige Hemmer ist die Landesheilige von Kärnten, aber auch von Slowenien. Sie ist nach wie vor ein Vorbild für ihre Gläubigkeit und Gerechtigkeit. Vor allem brachte sie durch ihre Stiftungen und Kirchbauten im Mittelalter Arbeitsplätze in die Region. An ihrem Festtag, dem 27. Juni, wird im Gurker Dom mit ihrem erhaltenen Ring der Augensegen erteilt. Die Pilgerwege in Kärnten sind immer auch Kulturpfade. Sie führen vorbei an bedeutenden und sehenswerten Kirchen, Klöstern und Städten. Und es gibt nicht nur den Hemmer-Pilgerweg. So wurde 2009 auch ein Benediktweg eingerichtet. Die Auswahl ist groß und man kann nach spirituellen Interessen wählen.
Stefan Quielitz war unterwegs auf einem der Hemmer-Pilgerwege in Kärnten, die alle zum Dom in Gurk führen, zum Grab der heiligen Hemmer. Informationen gibt's im Internet unter hemmerpilgerweg.com. In Domradio Reisen sind wir heute auf ganz unterschiedlichen Pilgerwegen unterwegs und da uns die Reise unter anderem in der nächsten halben Stunde nach Tschechien führt, stellt uns Ina Rotschek jetzt Musik aus Tschechien vor.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
In einem unbekannten Land.
Tschechische Musik ist weitaus mehr als Karel Svoboda, Karel Gott und seine unsterbliche Biene Maja, auch wenn sie zugegebenermaßen in Deutschland selten ihren Weg in die Charts findet. Hierzulande nur ein Geheimtipp: In ihrer Heimat Tschechien schon längst ein Star ist Radusa. Radusa gehört zur jüngeren Generation der tschechischen alternativen Szene und wurde als Straßenmusikerin entdeckt. Mittlerweile hat sie schon mit internationalen Größen wie Susan Vega oder Mike Oldfield zusammengespielt und das hört man ihr auch an. Ihre Musik ist zum Teil minimalistisch. Sie singt und spielt Akkordeon, verarbeitet tschechische Folklore mit französischem Chanson und wird deswegen in ihrer Heimat auch bisweilen die tschechische Piaf genannt.
In In der Domradio Reisen geht es ja heute um das Pilgern. Und Pilgern, das kann man ganz klassisch zu Fuß über einen der Pilgerwege oder man kann auch eine Pilgerfahrt machen mit dem Bus oder der Eisenbahn. Möglichkeiten, sich auf den Weg zu machen und zu pilgern, gibt es viele. Wir stellen Ihnen jetzt mal eine etwas schwankende Art und Weise der Pilgertour vor, nämlich eine Pilgerflusskreuzfahrt.
Ist es der Ausflug etwas, was ich schaffe, dann mache ich mit und ansonsten kann ich auf dem Schiff bleiben. Ist ja kurzweilig und man hat alles, was man braucht. Man muss sich kein Lokal suchen. Vor allen Dingen ist auch hier, das Essen ist sehr gut.
Mathilde Demmel reist schon seit vielen Jahren auf Flusskreuzfahrtschiffen. Es ist komfortabel, sehr bequem und auch für alle diejenigen gut zu leisten, die körperlich etwas eingeschränkt sind. Das ganz Besondere an einer Flusskreuzfahrt als Pilgerreise ist natürlich das geistliche Element. Heidi Ritter vom Bayerischen Pilgerbüro erklärt die außergewöhnliche Form des Reisens.
Wir reisen unter Gleichgesinnten. Was wir auch machen, ist natürlich, dass wir an Wallfahrtsorte fahren und dort vor Ort in Kirchen gehen.
Ansonsten gibt es jeden Tag die Möglichkeit, an Bord einen Gottesdienst mitzufeiern. Jeden Morgen zu recht früher Zeit wird die Lounge, in der abends getanzt wird, zum Gottesdienstraum.
Für mich ist es jeden Tag ein Festtag, denn wenn man unterwegs ist, man hat Zeit zum Nachdenken, man hat Zeit zum Danken und wenn dann die Menschen in der Früh kommen, dann ist es ein guter Start in den Tag und wir spüren, wo wir verhaftet, geortet sind, wo unsere Wurzeln sind.
Sagt Monsignore Wolfgang Boucher, der schon seit vielen Jahren mit auf Kreuzfahrten als geistlicher Leiter dabei ist. Das geistliche Angebot, insbesondere zu einem Seelsorge- oder Beichtgespräch, wird sehr gerne und häufig angenommen, erklärt er.
Gerade im Urlaub, da kommen die Leute, denken ein wenig nach. Es gibt schon einige Sorgen. Verstorbener Ehemann, dann Sorge um die Kinder, um die Enkelkinder, um dieses und jenes. Und dann ist so eine Reise auch mal ein Zeitpunkt wieder zum Atemholen der Seele. Und dann ist das Seelsorgegespräch vielleicht auch ganz angebracht.
Das geistliche Angebot gehört natürlich zu einer Pilgerfahrt dazu, ist aber keine Pflichtveranstaltung. Wolfgang Zettler, geschäftsführender Direktor des Bayerischen Pilgerbüros.
Wenn wir hier auf der Kreuzfahrt einen Gottesdienst anbieten, ist das nur freiwillig. Und wir freuen uns, wenn ein Drittel der Gäste morgens um 6.30 Uhr, das ist ja doch eine sportlich frühe Zeit, antritt und hier gemeinsam mit uns den Gottesdienst feiert, ohne dass irgendeine Verpflichtung im Programm steht. Und ganz im Gegenteil, es wird teilweise von unseren Gästen eingefordert.
Neben den religiösen Angeboten legen die Veranstalter Wert auf eine fundierte Reiseleitung und wissenschaftliche Vorträge, die Land, Leute und Geschichte den Gästen näher bringen. Das kommt an Bord gut an, wie bei Elfi Martini.
Es ist einfach ein tolles, fundiertes Wissen und auch im Vorfeld gibt es also sehr gutes Material, sehr gute Bücher. Also da fühle ich mich also sehr, sehr gut aufgehoben.
Für die Zukunft liegen die Pilgerreisetrends womöglich aber noch in einer ganz anderen Richtung. Geschäftsführer Wolfgang Zettler denkt da vor allem an jüngere Teilnehmer.
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir irgendwann auch mal mit einem Rad unterwegs sind. Natürlich muss man hier bedenken, dass es auch unterschiedliche Vorstellungen gibt. Man kann ja mal anfangen mit einem E-Bike. Das machen wir in 2014 erstmals. Eine kleine Reise mit dem E-Bike, sozusagen in die Radreisen hineinschnuppern.
Und natürlich sind aktuelle Ereignisse immer mitentscheidend für das Programm des Bayerischen Pilgerbüros. Eine Studienreise nach Argentinien zu den Wurzeln des Papstes und eine Wanderreise über den Franziskusweg im Norden Italiens dürfen im Programm selbstverständlich nicht fehlen.
Das ist einer der schönsten, vielleicht sogar der schönste Pilgerweg schlechthin. Eine Länge von 500 Kilometern, die muss man nicht auf einmal machen. Wir bieten sie in drei Etappen an. Man kann diese sehr unterschiedlich gestalten. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier auch viele junge Leute gewinnen könnten.
Jedes Jahr ist das Bayerische Pilgerbüro auf anderen Flüssen unterwegs. Mal auf der Rhone in Frankreich, aber auch durch Deutschland, wie Heidi Ritter aus den Planungen verrät.
2014 werden wir eine Kreuzfahrt auf Oder und Ostsee anbieten. Wir werden eine Nacht in Berlin übernachten. Anlässlich des 25-jährigen Mauerfalls, das nehmen wir mit und werden in Potsdam dann beginnen mit dem Schiff und in Stralsund wird die Reise nach 7 Tagen zu Ende sein.
Und manchmal, da wird aus einer einwöchigen Flusskreuzfahrt auch eine lebenslange, so wie bei August Neuhauser.
Also wir waren das erste Mal, meine Frau und ich, 1967 und das war die erste Pilgerreise von mir, meine Frau auch und da haben wir uns auch kennengelernt.
Tja, auch so kann Pilgern sein. Und das nächste Jahr, im Jahr 2015, da können Sie mit dem Bayerischen Pilgerbüro Segel setzen. Weiße Segeln im Wind zwischen Griechenland und Malta heißt die Kreuzfahrt, die da nächstes Jahr im Oktober veranstaltet wird. Pilgern ist ja heute unser Thema in Domradio Reisen. Wir haben schon Ziele vorgestellt und Formen des Pilgers. Und jetzt kommen wir mal zu einer ganz neuen Funktion, nämlich Pilgern als Therapie. Das bietet schon seit Jahren Professor Peter Niehüß im Marienhospital Eickel an. Da pilgern Patienten auf verschiedenen Abschnitten des Jakobsweges. Auch in diesem Jahr war wieder eine Gruppe unterwegs. Und was es damit auf sich hat, das erzählt uns Professor Niehüß jetzt selbst. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, was für Patienten schicken Sie denn auf Pilgerreise?
Grundsätzlich gibt es da erstmal keine Vorauslese. Letztlich sollten die Patienten natürlich mobil sein. Das ist sozusagen die einzige Voraussetzung. Aber wir haben ja ein ganzes buntes Bild von verschiedenen psychischen Erkrankungen in unserer Klinik und da gibt es jetzt erstmal keine Präferenzen.
Und das Pilgern fängt bei Ihnen ja schon mit der Vorbereitung an.
Natürlich. Also selbstverständlich ist der Höhepunkt des Jahres das eigentliche Pilgern auf dem Jakobsweg für 2 Wochen. Aber die anderen 50 Wochen des Jahres findet die Therapie auch statt. Es gibt Vorbereitung der jeweiligen Jahresetappe, Nachbereitung. Es gibt Kontakte zu anderen Kliniken, auch anderen nicht-klinischen Verbänden, die sich für das Pilgern interessieren. Und natürlich gibt es über das Jahr verteilt auch regelmäßig Trainingswanderungen, dass die Patienten dann auch auf der 2-Wochen-Etappe entsprechend fit sind.
Dieses Jahr sind die Patienten ja Ende August losgepilgert. Es war eine Route in Tschechien. Was haben die denn erlebt? Was haben die erzählt, als sie zurückgekommen sind?
Ja, sie waren sehr angetan von dem bunten Bild, das sie dort erlebt haben. Es begann nämlich mit relativ leichten, flachen Etappen und endete in sehr anspruchsvollen Etappen. Das Ganze beschränkt sich aber nicht nur auf die eigentliche Zeit des Pilgerns an sich selber, sondern darum entfaltet sich natürlich auch ein weiteres Programm, von dem die Patienten sehr profitieren. Ein wesentlicher Bestandteil ist zum Beispiel das Verantwortung übernehmen. Ja, also es müssen die einzelnen Tagesetappen vorbereitet werden. Sie werden vorgestellt am Morgen vor dem Beginn des Wanderns oder sie werden auch nachbereitet vor dem Abendessen. Und so gibt es verschiedene unterschiedliche Funktionen, die letztlich alle natürlich zu dem Therapieerfolg dieser Maßnahme beitragen.
Was für einen Einfluss kann denn das Pilgern im besten Fall haben?
Also selbstverständlich einen psychisch stabilisierenden Einfluss, sonst würden wir es ja auch als psychiatrische Klinik nicht schon seit vielen Jahren anbieten. Grundlage ist die Bewegungstherapie, Lokomotion. Viele Patienten leiden ja unter einer Antriebsstörung, einem sozialen Rückzug. Und es ist erstmal für sie eine große Herausforderung, wieder im wahrsten Sinne des Wortes in die Gänge zu kommen. Dann ist es aber auch Soziotherapie, das, was ich vorhin schon beschrieben habe, Verantwortung zu übernehmen, eine gewisse Rolle in einem Verbund einzunehmen. Und letztlich ist es dann natürlich auch Psychotherapie, also ins Gespräch zu kommen, in einer anderen Art und Weise, wie es die klassischen psychiatrisch-psychotherapeutischen Settings vorsehen, nämlich auf eine ja nahezu unbeschwerte Art und Weise während des Bewegens. Also ein multidimensionales Geschehen, was dort wirkt.
Also Sie sagen, Bewegung ist wichtig, Gemeinschaft, auch die Gespräche, ja. Aber jetzt machen Sie ja nicht Wandern, sondern Pilgern. Welche Rolle spielt denn die Spiritualität?
Sie spielt eine gewisse übergeordnete Rolle. Also wir haben uns ja bewusst auch für den Jakobsweg entschieden, im Übrigen schon lange bevor das Harpe Kerkeling getan hat. Schon seit 1996 haben wir dieses Projekt aufgelegt, über Jahre hinweg immer wieder den Jakobsweg hier an unserer Kliniktür begonnen und sind dann 2010 in Santiago de Compostela eingetroffen. Und wir haben gesehen, dass, wenn man so will, das übergeordnete Ziel, das Apostelgrab, dazu beigetragen hat, das Durchhaltevermögen zu stärken, immer wieder im Ball zu bleiben. Natürlich, die Patienten waren nicht 14 Jahre immer identisch, sie haben auch gewechselt. Aber die allermeisten dabei blieben uns verbunden, auch wenn sie die eigentliche Etappe nicht mitgewandert haben. Sie kamen zu den Treffen oder sind uns über Briefe weiterhin verbunden. Und das, denke ich, ist zurückzuführen auch auf dieses übergeordnete Prinzip des Pilgerns. Es war einfach sehr erfolgreich gewesen bis 2010, sodass wir uns dann im Jahre 2011 entschieden haben, das Ganze wieder neu aufzulegen.
Zahlt denn eigentlich so eine Pilgertherapie auch die Krankenkasse?
Bis 2004, da kann ich ganz konkret bleiben, war es so, vollstationäre Patienten befanden sich dann bis dorthin, von 1996 bis 2004, auf dem Jakobsweg. Das haben die Kostenträger auch entsprechend gezahlt mit unseren vollstationären Behandlungssätzen. Dann war es nicht mehr verhandelbar. Dann waren wir tief in Frankreich und die Kostenträger haben sich dann zurückgezogen und haben gesagt, wir können keine Krankenhausbehandlung finanzieren, die eigentlich in Wanne-Eickel stattfindet, aber in realita schon in Frankreich ist. Das hat uns in Schwierigkeiten gebracht, wie Sie sich vorstellen können, von der Finanzierung her, und hat dazu geführt, dass wir einen Verein gegründet haben, der uns deutlich unterstützt. Aber es ist mittlerweile so, dass Patienten auf einem, wenn auch geringen, aber so doch vorhandenen Eigenbetrag dabei ja zurückkommen müssen, zurückgreifen müssen.
Glauben Sie denn, dass auch für nicht kranke Pilgern eine, wenn nicht heilende, aber doch gesund erhaltende Wirkung haben könnte?
Ja, aber ganz natürlich. Wenn ich immer von unseren Patienten spreche, dann meine ich ja nicht immer, dass das chronisch kranke, tiefgreifend erkrankte Menschen sind. Das sind ja auch Menschen in Lebenskrisen, ja, oder in einer schwierigen Lebenssituation mit Schicksalsschlägen, die auch unsere Hilfe aufsuchen. Das tun aber viele Menschen nicht, sondern versuchen aus eigener Kraft, was ja auch unterstützenswert ist, bis zu einem gewissen Grade aus diesem Loch herauszukommen. Und da kann ich aus dieser Erfahrung, die wir über viele Jahre gemacht haben, sicherlich sagen, es hat einen Effekt, dass man wieder eutym wird, wie wir sagen, zu Kräften, auch zu psychischen Kräften kommt. Und es unterscheidet sich auch von der einfachen Wanderung in Südtirol beispielsweise. Ja, also dieses übergeordnete Prinzip, diese religiöse Grundlage gibt da eine besondere Kraft und eine besondere Wirkung mit.
Sind Sie selber schon mal mitgegangen?
Ja, einige Mal. Also 2010 zum Beispiel, als wir eingetroffen sind in Santiago de Compostela, habe ich die letzte Etappe mitgemacht. Und jetzt auch vor wenigen Wochen, als wir in und um Prag herum waren, auch wieder. Das brauche ich ab und zu wieder, um mich wieder aufzufrischen. Also es gibt mir auch eine gewisse Ordnung und eine gewisse Stärke wieder. Und neben meinem betrieblichen Interesse, was ich dabei habe, gibt es mir persönlich aber auch sehr viel.
Sagt Professor Peter Niehüs vom Marienhospital Eickel. Er schickt seit Jahren Patienten auf Pilgerreise. Und wenn Sie mehr über das Thema wissen möchten, im Oktober, da veranstaltet die Evangelische Akademie in Bonn vom 24. bis 26. eine Veranstaltung zum Thema auf dem Lebensweg sein. Und dann am Samstag, dem 25. wird es auch um das Pilgern als Heilungswege gehen. Und da können Sie dann eine Kollegin von Professor Peter Niehüs hören. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
La Vie en Rose, deutsche und französische Chansons. Die Sängerin Susanne Hoffmann und die Konzertpianistin Claudia Chang entführen in die Welt der Schlager und Chansons und bieten eine komödiantische Darstellung mit Gesang, Schauspiel und Tanz. Ob in Frack und Zylinder oder in Abendkleid mit roter Federboa, die Sängerin lässt die Personen der Stücke lebendig werden und bereitet neben dem Hörvergnügen auch einen wahren Augenschmaus. Das Ganze findet statt am Samstag im Bürgerhaus Kalk in Köln. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Antikmarkt Bad Honnef. In Bad Honnef bietet der Antikmarkt diesen Sonntag an rund 100 Verkaufsständen viel zu sehen und zu entdecken. Der Veranstaltungsort mit zahlreichen Cafés in unmittelbarer Nähe des Antikmarktes bietet den Besuchern eine besondere Atmosphäre. Der Besucher wird hier auf eine spannende Reise durch die Epochen geschickt und taucht dabei in ein buntes Marktleben ein. Von 11 bis 18 Uhr am Sonntag ist der Markt geöffnet. Bonnfest. Feststimmung in der Bonner Innenstadt. Am Wochenende findet das diesjährige Bonnfest statt. Die Besucher erwartet ein tolles Programm mit Musik und guter Unterhaltung. Zudem bietet das Fest in der Bonner Innenstadt am Wochenende auch zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Am Samstag kann man von 10 bis 20 Uhr das Fest besuchen, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Aachener Kunstroute. Die Aachener Kunstroute ermöglicht auch in diesem Jahr wieder allen Kunstbegeisterten einen Einblick in diverse Ausstellungen. Viele Aachener Museen, Ateliers und Künstlervereinigungen öffnen ihre Pforten. An 35 Stationen sind 75 Aktionen, Vernissagen, Lesungen sowie Musikdarbietungen geplant. Einen Schwerpunkt der Route stellt dabei die Aula Carolina in der Innenstadt dar. Vielerorts sind die Künstler selbst anwesend und beantworten die Fragen der Interessierten oder leiten Diskurse. Bei der Kunsttour erlebt der Teilnehmer Kunst zum Greifen nah. Die Kunsttour findet am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt.
Renato Schlegelmilch war das mit den Ausflugtipps zum Wochenende. Und wie das Wetter wird, das erzählen wir Ihnen auch gleich noch in Domradio Reisen.
Domradio Reisewetter.
Ja, Reisewetter, schöner Ausdruck. Irgendwie, wenn man rausguckt, Wetter so richtig ist ja eigentlich gar keins. Es ist grau, man kann sagen, es ist windig, aber Stefan Quelitz, Sonnenschein über Rheinland-Pfalz, habe ich schon mal recherchiert. Muss aber noch besser werden, oder?
Das Wochenende wird auch besser. Der Freitag war ein bisschen traurig, ein bisschen grau kommt ja daher. Aber der Samstag wird schon deutlich freundlicher, auch wenn wir hier im Norden, in Nordrhein-Westfalen, noch mit Wolken rechnen müssen. Die Sonne schafft dann aber wieder den Durchbruch, die kommt da durch. Regen gibt es überhaupt nicht, das ganze Wochenende nicht. Am Samstag so bei 19 Grad sind wir da, was ja schon fast warm ist. Und am Sonntag schaffen wir locker über die 20 Grad hinaus. Dann ist es in ganz Deutschland freundlich und nett, egal wo man hinschaut, egal wo man ist. Und das so bei 21 bis 24 Grad. Also ein richtig schöner letzter September-Sonntag.
Das klingt so nach einem versöhnlichen Ausklang des Septembers.
Ja, und vor allem auch, weil sich da ein dickes Hochdruckgebiet aufbaut. Das ist ein unglaublich dickes, fettes Hochdruckgebiet, sehr stabil. Das schwächelt nur am Dienstag mal. Am Dienstag zieht so ein bisschen Regen durch. Nicht viel, aber eben ein paar Regenschauer kommen da runter, so wie im Moment der Stand der Dinge ist. Mittwoch, Donnerstag aber dann schon wieder freundlich und der Oktober, so weit wir vorausschauen können, ist trocken, freundlich, herbstlich, schön.
Braucht man den Herbstferien gar nicht wegfahren?
Nee, es sei denn, man will so ein bisschen, also was mein super Tipp wäre natürlich für die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen, beginnen die ja in einer Woche, dann ist da vorher noch der Feiertag. Mein Tipp wäre, ein bisschen in die Höhe zu gehen, auf den Höhen zu wandern. Es muss nicht die Alpen sein, Schwarzwald, Mittelgebirge. Weil da ist die Fernsicht natürlich viel schöner. In den Niederungen kann sich, so ist der Herbst, mal Nebel bilden. Also von oben mal so drauf gucken auf diesen späten Sommer, auf den frühen Herbst. Wunderschön. Wegfahren hieße höchstens, sich nach den Temperaturen zu orientieren. Die Frage ist so ein bisschen, wo das Hochdruckgebiet hinwandert. Wahrscheinlich wandert es nach Skandinavien. Dann bleibt es schön, wird aber kühl. Vor allem die Nächte werden kühl. Und dann haben wir so, sagen wir mal, tagsüber in Skandinavien freundliches Wetter bei 18 Grad. Und in Griechenland bei 25 Grad. Ja, so.
Also und vielleicht wandert es ja gar nicht, wenn wir mal schön in den Himmel lächeln. Vielleicht bleibt es ja dann hier, gell, Stefan Quelitz?
Ja.
Dankeschön für diese sonnigen Aussichten. Ja, und das war's auch schon wieder heute von Domradio Reisen. Nächste Woche, dann müssen Sie auf uns verzichten. Da ist der 3. Oktober, dann ist Feiertag. Aber in zwei Wochen, da sind wir wieder für Sie da. Und da nehmen wir Sie mit nach Ungarn, wenn Sie mögen. Für heute sage ich danke fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sekoni. Tschüss, machen Sie es gut.